In Moskau gab es den größten Ball, den sie bisher erlebt hatten. Humboldt erschien im blauen Frack, wurde hier und dorthin geschoben, Offiziere salutierten vor ihm, Damen knicksten, Professoren verbeugten sich, dann wurde es still und der Offizier Glinka trug ein Gedicht vor, das mit dem Brand Moskaus begann und mit einer Strophe über Baron Humboldt, den Prometheus der neuen Zeit, endete. Der Applaus dauerte über eine Viertelstunde. Als Humboldt etwas heiser und mit zaghafter Stimme vom Erdmagnetismus sprechen wollte, unterbrach ihn der Rektor der Universität, um ihm einen Zopf aus den Haaren Peters des Großen zu schenken. »Gerede und Geschwätz«, flüsterte Humboldt in Ehrenbergs Ohr, »keine Wissenschaft. Er müsse Gauss unbedingt sagen, dass er jetzt besser verstehe.« »Ich weiß, dass Sie verstehen«, antwortete Gauss, »Sie haben immer verstanden, armer Freund. Mehr als Sie wussten.« Minna fragte, ob ihm nicht wohl sei. Er bat sie, ihn in Ruhe zu lassen, er habe laut gedacht. Er war in gereizter Stimmung, allein schon des lächelnden Chinesen wegen, der ihn die ganze Nacht angesehen hatte. So ein Benehmen war nicht einmal im Traum akzeptabel. Außerdem hatte er schon wieder eine Abhandlung über die astrale Geometrie des Raumes zugeschickt bekommen, diesmal von niemand anderem als dem alten Martin Bartels. »Also hat er mich doch nach all den Jahren überflügelt«, sagte er. Und ihm war, als antwortete nicht Minna, sondern der bereits in einer Schnellkutsche nach St. Petersburg rasende Humboldt, »die Dinge sind, wie sie sind. Und wenn wir sie erkennen, sind sie genau so, wie wenn es andere tun oder keiner.« »Wie meinen Sie das?« fragte der Zar, der Humboldt gerade das Band des Sankt-Annen-Ordens hatte umhängen wollen und hielt in der Bewegung inne. Hastig versicherte Humboldt, er habe nur gesagt, man dürfe die Leistungen eines Wissenschaftlers nicht überschätzen. Der Forscher sei kein Schöpfer. Er erfinde nichts, er gewinne kein Land, er ziehe keine Frucht, weder sähe noch ernte er. Und ihm folgten andere, die mehr, und wieder andere, die noch mehr wüssten, bis schließlich alles wieder versinke. Stirnrunzelnd legte der Zar das Band um seine Schultern, es wurde Vivat gerufen und Bravo, und Humboldt bemühte sich, nicht gebeugt zu stehen. Zuvor auf den Prunkstiegen waren ihm offene Knöpfe an seinem Frackhemd aufgefallen, und errötend hatte er Rose bitten müssen, sie zu schließen. Seit Neuestem seien seine Finger so klamm. Nun verschwamm ihm der Goldsaal vor Augen. Die Lüster strahlten, als käme ihr Licht von anderswo, alles klatschte, und ein dunkelhäutiger Dichter trug mit weicher Stimme ein Poem vor. Humboldt hätte Gauss gern von dem Brief erzählt, der ihn nach über einem Jahr der Reise zerknittert und fleckig in Petersburg erwartet hatte. »Schwer und langsam«, schrieb Bonpland darin, »vergingen seine Tage. Die klein gewordene Erde enthalte nur mehr ihn, sein Haus und das Feld darum. Alles draußen gehöre der undurchsichtigen Welt des Präsidenten an. Er sei gefasst, hoffe nichts mehr, erwarte das Schlimmste und habe sozusagen die Ruhe gefunden. Du fehlst mir, mein Alter. Ich habe nie jemanden getroffen, der die Pflanzen mochte wie du.«